Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Die Inflationssorgen sind nach wie vor ein beherrschendes Thema an den Kapitalmärkten. Aber natürlich auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, vor allem mit Blick auf die Strom- und Tankrechnungen. Die entscheidende Frage lautet, sind das kurzfristig vorübergehende Preisspitzen oder entwickelt sich das zu einer längerfristigen Belastung? In diesem Zusammenhang wird aktuell vermehrt von einer möglichen Lohnpreisspirale gesprochen. Was steckt genau dahinter? Wie wahrscheinlich ist eine solche Spirale? Und was spricht ansonsten aktuell eher für oder gegen eine dauerhaft hohe Inflation? Das sind die Fragen, über die wir diesmal in unserem Podcast sprechen wollen. Sie können ihn zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify abonnieren. Und mit im Boot ist wie immer Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Also mit im Boot, er wird wieder rudern. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, wir wollen heute nochmal etwas tiefer in die aktuelle Inflationsentwicklung einsteigen. Beschäftigt die Menschen natürlich auch ungemein angesichts der steigenden Raten. Wie geht's dir denn mit der Preisentwicklung und den ganzen Diskussionen ganz persönlich? Also wird dir da schon schwindelig?
Tja, Andreas, dummerweise musste ich genau in den letzten Wochen meinen Gastank auffüllen. Und die Rechnung ist tatsächlich deutlich höher gewesen als sonst. Aber wenn ich ehrlich bin, sonst habe ich es noch nicht so stark gespürt. Es hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass ich derart starke Preissteigerungen auch finanziell besser abfedern kann. Aber wenn ich an die vielen Verbraucher denke, für die das deutlich schwerer zu stemmen ist, dann ist das natürlich schon bedenklich, denn die meisten spüren das schon deutlich. Doch alles in allem bin ich noch nicht allzu beunruhigt und schwindlig, du weißt, ich fahre gerne Mountainbike, ist mir also noch nicht.
Ja, bei dem einen oder anderen kann schon schwindelig werden angesichts der Preissteigerungsraten. Das muss man ja schon sagen, Karl. Aber bevor wir einen Blick in die Zukunft wagen, nochmal zur Einstimmung. Erklär bitte doch nochmal möglichst kurz und prägnant, warum die Preise aktuell überhaupt so stark steigen.
Das liegt in erster Linie an einem gehörigen Nachfrageschub. Da wirken vor allem Nachholeffekte im Zuge der Entspannung der Corona-Krise. Diese hohe Nachfrage kann aber derzeit in einigen wichtigen Bereichen nicht ausreichend bedient werden, weil es dummerweise gleichzeitig beim Angebot klemmt. Vor allem aufgrund der teilweise unterbrochenen globalen Lieferketten. Die laufen nicht so, wie wir das aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt sind. Schuld an den Angebotslücken sind darüber hinaus noch eine zu geringe Rohstoffförderung und zu geringe Lagervorräte, speziell bei Energierohstoffen wie Öl oder Gas. Dazu kommt noch etwas anderes, nämlich die Auswirkungen der sogenannten Basis- und Sondereffekte, über die wir hier ja schon mal gesprochen haben. Bei Inflationsraten haben wir es ja immer mit Änderungsraten gegenüber dem Vorjahresmonat zu tun. Also wenn im November 2021 die aktuelle Inflationsrate gemessen wird, dann bedeutet das, dass das aktuelle Preisniveau mit demjenigen aus November 2020 verglichen wird. Inflationsraten fallen also nicht nur umso höher aus, je höher das aktuelle Preisniveau ist, sondern auch umso tiefer dasjenige vor einem Jahr war. Und die Preise waren in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie vor allem in der zweiten Jahreshälfte besonders niedrig. Speziell in Deutschland wirkt dieses Jahr zudem der Wegfall der im Corona-Jahr beschlossenen Mehrwertsteuersenkung sowie die neue CO2-Steuer zusätzlich preistreibend. Das sind alles aber vorübergehende Effekte.
In der Tat vorübergehend, Karl, und trotzdem irgendwo besonders, denn anders als früher, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir es also mit preistreibenden Effekten auf der Nachfrage und eben auch gleichzeitig auf der Angebotsseite zu tun. Dann lasst uns das vielleicht mal in Ruhe klären und mit der Nachfrage anfangen. Wird sie denn deiner Meinung nach so hoch bleiben?
Die Nachholeffekte können durchaus noch länger andauern. Das hängt sicher auch davon ab, wie es mit Corona weitergeht. Vor allem beim privaten Konsum hat sich in den letzten 1,5 Jahren ja so einiges aufgestaut, was ja unter konjunkturellen Aspekten eher positiv ist. Dazu kommt aktuell ein relativ großer Nachfrageimpuls aus dem Ausland, vor allem aus Asien. Dort läuft die Produktion an vielen Stellen schon wieder auf Hochtouren und die Nachfrage, insbesondere auch nach deutschen Maschinen und Komponenten, ist entsprechend hoch. Alles in allem gehe ich davon aus, dass sich die Nachfrage insgesamt im Laufe des nächsten Jahres wieder beruhigen wird und sich auf einem normalen Niveau einpendelt. Letztlich sprechen wir ja von Nachholeffekten und die laufen dann auch einmal aus.
Und dann schauen wir auf die Angebotsseite, Karl. Wie sieht's da aus?
Also die Probleme bei den Lieferketten sind schon noch aktuell. Das hörst du ja auch oft in den Nachrichten. Besonders stark hakt es zum Beispiel noch bei Halbleitern. Hier gab es in der Industrie Fehlplanungen bezüglich der Kapazitäten einzelner Halbleiterbereiche. Zum Beispiel wurden zu viele Kapazitäten für Consumer Electronics und Mobilfunkkommunikation geschaffen, aber zu wenig für die Autoindustrie. Das kann und wird man auch wieder anpassen, aber es dauert halt seine Zeit. Auch wurde der globale Bedarf offenbar kräftig unterschätzt. Spürbare Lieferengpässe gibt es auch noch in der Kunststoffproduktion und auch die Transportkapazitäten sind noch vielerorts knapp und vor allem auf dem Seeweg. Zusätzliche inflationstreibende Effekte haben wir auch im Zusammenhang mit der Energieversorgung, unter anderem bei der Förderung und Lagerhaltung von Öl und Gas. So wird Gas grundsätzlich nur im geringen Umfang gelagert, denn seine Verflüssigung, um es lagern zu können, ist sehr teuer. Dazu kommt, dass die Gaslager wegen des starken Winters im letzten Jahr ohnehin fast leer waren. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die russischen Erdgasimporte und Russland ist immerhin der weltweit größte Gasexporteur, bis zuletzt außergewöhnlich gering waren. Einfach deshalb, weil Russland zunächst seine eigenen Lager wieder auffüllen musste. Und dann darf man natürlich auch die witterungsbedingten Effekte nicht vergessen. Das heißt Defizite bei der Energieversorgung mit Wind und Sonne, was ja vor allem in Deutschland mittlerweile eine sehr große Rolle spielt. Flauten bei Wind und Sonne und der entsprechenden Energieversorgung werden mit Hilfe von Gaskraftwerken überbrückt. Von der Seite gab es also noch zusätzlichen Schub für den Gaspreis.
Ja, da ist wirklich viel, was zusammengekommen ist. Und sicherlich wird hier und da, ich versuch's mit der gehörigen Portion Diplomatie auszudrücken, auch mit Energie und Energielieferungen Politik gemacht. Das ist natürlich eine wirklich schwierige Gemengelage und kriegen wir ja auch über die herkömmlichen Nachrichten mit. Gibt's denn da eigentlich Aussicht auf Besserung?
Ja, Andreas, die gibt es. Sicher noch keine komplette Entwarnung, aber es zeichnen sich schon Entwicklungen ab, die in die richtige Richtung gehen. Mittlerweile haben die Russen ihre eigenen Gaslager wieder ausreichend aufgefüllt und daher wollen sie jetzt auch wieder stärker die Eurozone beliefern. Was nun den Ölpreis anbelangt, so haben wir es, anders als beim Gas, mit einer politischen Knappheit zu tun. Denn die OPEC verfügt über ausreichend freie Produktionskapazitäten. Dennoch haben sich die OPEC-Mitglieder bei ihrer Oktobersitzung dafür entschieden, ihren im Juli beschlossenen Fahrplan einer nur graduellen und damit zu geringen Ausweitung der Ölförderung beizubehalten. Letztlich fehlt auf dem globalen Ölmarkt der Angebotsdruck, der in den vergangenen Jahren von der US-Schieferölproduktion, dem Fracking, ausgegangen war. Die OPEC muss derzeit also keine Ausweitung der US-Förderung fürchten und kann daher versuchen, den Ölpreis so lange steigen zu lassen, bis die Ölnachfrage den Konjunkturaufschwung bedroht. Insofern können die Verteuerung von Rohöl über die Wintermonate hinweg anhalten. Letztlich wird die OPEC aber es nicht riskieren, die Weltkonjunktur ernsthaft abzuwürgen. Damit würde sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Von daher sind spätestens im Laufe des nächsten Jahres auch wieder Angebotserhöhungen wahrscheinlich. Und das wird die Lage entspannen. Du siehst also, was auf den ersten Blick als echte Angebotsknappheit erscheint, ist manchmal auch politisch getrieben. Denke nur an Russlands zögerliche Gaszufuhr nach Deutschland, vermutlich auch aufgrund der fehlenden Genehmigung für Nord Stream 2. Mit Blick auf die Lieferketten, und das war ja dein zweiter Punkt, gehe ich insgesamt davon aus, dass sich auch die Situation bei den Lieferketten und Rohstoffengpässen wieder entspannt. Wenn du dir also die Gründe genau vor Augen führst, siehst du, dass es sich weitgehend um vorübergehende Sondereffekte handelt. Aber die Kapazitäten sind ja in der Krise nicht verschwunden, sondern können im Rahmen der Krise eben nicht optimal genutzt werden.
Na gut, das sieht ja in der Tat nach etwas Licht am Ende des Tunnels aus, aber es wird momentan ja auch vermehrt über eine mögliche Lohnpreisspirale gesprochen. Der Name lässt ja schon vermuten, was dahinter steckt. Und es gibt nicht wenige, die auch höhere Löhne angesichts des Fachkräftemangels einfordern. Aber klären's doch vielleicht nochmal genauer auf, Karl, was es damit auf sich hat.
Wenn Inflationsraten so kräftig steigen wie derzeit, mal völlig unabhängig davon, was genau die Preise treibt, kann es passieren, dass sich die Inflation festsetzt und verstärkt. Das passiert vor allem dann, wenn höhere Inflationsraten von Arbeitnehmern oder ihren Gewerkschaften in höhere Löhne umgemünzt werden. Wenn in der Folge die Unternehmen diese Steigerung der Produktionskosten in Form höherer Preise für Güter und Dienstleistungen an die Konsumenten weitergeben, droht eine regelrechte Spirale aus steigenden Löhnen und Preisen, eben die Lohnpreisspirale. Spirale deshalb, weil sich die genannten Effekte unter Umständen mehrmals wiederholen.
Ja, und wie wahrscheinlich ist denn jetzt eine solche Spirale aktuell?
Das lässt sich im Vorhinein wirklich nur ganz schwer abschätzen. Aber was man sagen kann, ist, dass es dabei weniger auf die aktuellen Inflationszahlen ankommt, sondern vor allem auf die Inflationserwartungen. Das heißt darauf, ob die breite Bevölkerung auch für die Zukunft von hohen Inflationsraten ausgeht. Und das hängt wiederum entscheidend vom Vertrauen in die Notenbank ab. Insbesondere davon, ob sie die Inflation erfolgreich bekämpft. Meiner Meinung nach ist dieses Vertrauen nach wie vor da. Für den Moment sehen wir noch keine ausufernden Inflationserwartungen, was sich auch an den Kursen von bestimmten Finanzmarktinstrumenten ablesen lässt. Aktuell liegen diese impliziten Erwartungen für die Eurozone auf mittlere Sicht bei rund 1,9%. Das ist zwar etwas höher als in den letzten Jahren üblich, aber deutlich weniger als die aktuelle Inflationsrate und letztlich sogar ziemlich genau im Bereich des EZB-Inflationsziels von 2%, das für die Notenbanker Preisstabilität darstellt. Alles in allem sind die Inflationserwartungen aktuell noch weitgehend unbeeindruckt von den hohen Inflationszahlen. Übrigens zeigt sich das auch in den bislang noch relativ zurückhaltenden Lohnforderungen der Gewerkschaften. Damit fehlt also derzeit noch der Zünder für eine gefährliche Lohnpreisspirale.
Mal abwarten, würde ich sagen. Mal gucken, was da auf uns zukommt in den kommenden Wochen und Monaten. Dennoch, Karl, so eine Lohnpreisspirale, die dann zu einer massiven Inflation führt, ist ja gerade für die jüngere Generation heutzutage nicht mehr so richtig vorstellbar. Wir hatten die ja schon hier und da mal in der Vergangenheit und mich interessiert, welche Beispiele du uns hier anführen kannst, um das vielleicht ein Stück weit zu versinnbildlichen.
Ja, da hast du recht, Andreas. So etwas ist heute wirklich nur schwer vorstellbar. Das liegt einfach daran, dass wir es seit Jahrzehnten im Grunde weltweit mit niedrigen Inflationsraten zu tun haben. Von einigen einzelnen Ländern abgesehen, wo dann immer spezielle Probleme vorliegen. Aktuelles Beispiel ist die Türkei, wo momentan die Inflation bei sage und schreibe 20% liegt. Doch von solchen Sonderfällen mal abgesehen, haben wir weltweit seit Jahrzehnten ein inflationsfreies Umfeld. Aber das war nicht immer so. In den 60er Jahren beispielsweise war Inflation in den USA ein riesiges Problem, das erst durch eine extrem restriktive Geldpolitik des damaligen US-Notenbankchefs Paul Volcker gelöst wurde. Und auch in Deutschland war Inflation früher ein großes Thema. Vom damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt zum Beispiel stammt der Spruch, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Stell dir vor, was los wäre, wenn ein Politiker so etwas heute sagen würde. Aber du wolltest ja Beispiele für eine Lohnpreisspirale. Da fällt mir spontan nur das italienische Scala Mobile und für Deutschland die sogenannte Klunkerrunde ein.
Wie hieß das jetzt, Karl? Klunkerrunde? Das klingt aber ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig.
Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen dubios, aber ist es definitiv nicht. Heinz Klunker war ein deutscher Gewerkschaftsboss, der 1974 in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst fast 20% Lohnzuwachs forderte. Und auch dafür heftig streiken ließ. Er setzte dann zwar nur ein Plus von 11% durch, aber immerhin. Viele sind der Meinung, dass das damals auch in Deutschland eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt hat. Denn immerhin lag die Inflation in Deutschland zeitweise um die 10%.
Das sind wirklich Wahnsinnszahlen, in der Tat. Ich war damals zu jung, kann mich offen gesagt auch da nicht dran erinnern, aus diesem Grund. Und du hast noch von Italien gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Scala Mobile, auch hoffentlich ein schönes plastisches Beispiel für uns.
Ein herrliches Beispiel. Scala Mobile war eine in Italien 1975 vereinbarte Lohngleitklausel, nach der die Löhne vierteljährlich automatisch an die Inflation angepasst wurde. Das hatte den Effekt, dass den Leuten die Inflation egal war, denn sie wurden ja automatisch entschädigt. Deshalb war die Befürchtung von Anfang an, dass dadurch eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt werden könnte. Und so ist es dann ja auch gekommen. Anfang der 80er Jahre lag die Inflation in Italien bei über 21%. Dann hat es auch den meisten gedämmert, dass das wirklich keine so gute Idee war. Trotzdem wurde die Scala Mobile erst 1992 endgültig abgeschafft. Andreas, du siehst aber an den beiden Beispielen, dass wir von solchen Zuständen schon noch wirklich weit entfernt sind.
Okay, ich sehe, du gehst nicht von einer Lohnpreisspirale aktuell zumindest aus. Aber mal ganz abgesehen davon, was ist denn für die Einschätzung der künftigen Inflationsentwicklung sonst noch wichtig?
Da wäre zum einen die Tatsache, dass wir keine Inflation auf breiter Front erleben. Nur wenige Warengruppen sind momentan Inflationstreiber. Dazu zählen, wie erwähnt, vor allem die Energie-Rohstoffpreise, aber auch die Preise für Hotels, Flüge und Mietwagen und Gebrauchtwagen im Übrigen. Das ist für die Verbraucher in vielen Fällen absolut ärgerlich, aber ein verstärkter Lohndruck ergibt sich erst, wenn die Preise auf breiter Front steigen. Weitere Aspekte, die man nicht vernachlässigen sollte, sind der technologische Fortschritt, also die Digitalisierung und der globale Wettbewerb. Beides wirkt im Zeitverlauf tendenziell dämpfend auf das Preisniveau. Und du darfst nicht vergessen, die aktuellen Zahlen sind auch aufgrund des beschriebenen Basiseffektes erhöht. Dieser Effekt wirkt noch bis zum Jahresende. Erst ab 2022 erhöht sich dann sukzessive die Bezugsbasis für die Vorjahresvergleiche. Je weiter wir im Jahr 2022 reinlaufen, desto stärker wird dann ein Basiseffekt in die andere Richtung wirken. Das heißt, die Inflation wird dann aus rechentechnischen Gründen geringer sein, weil wir dann in die hohe Preisbasis dieses Jahres reinlaufen. Aber das Wichtigste ist und bleibt das Vertrauen in den Euro und in die EZB. Und das ist nach meiner Überzeugung eben weiter vorhanden. Dabei geht es übrigens vor allem um die glaubwürdige Kommunikation, dass die EZB zu jeder Zeit Herr der Lage ist, auch wenn die Inflation vorübergehend etwas höher ist. Und das halte ich, wohl auch die Mehrzahl der Menschen, nach wie vor für gegeben, auch wenn die Deutschen zu Inflationssorgen neigen.
Aber du sprichst zu Recht von Vertrauen und ich finde es auch erstaunlich, wie viel Vertrauen immer noch da ist, wenn gleich so viel Geld gedruckt wird und auch in den vergangenen Monaten gedruckt wurde. Aber mal ehrlich, könnte dieses Vertrauen nicht auch schnell schwinden, wenn die Preise eben doch weiter steigen?
Dafür müsste die Steigerung massiver werden und vor allem deutlich länger andauern. Es gibt ja, wie gesagt, einige Argumente dafür, dass das nicht der Fall sein dürfte. Und über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen, Andreas, und der ist sehr, sehr wichtig. Denn steigende Preise können natürlich auch dafür sorgen, dass die Gesamtnachfrage wieder sinkt. Das gilt vor allem für die Nachfrage aus dem Ausland, also für die Exporte. Das sieht man teilweise auch schon, zum Beispiel bei einigen Rohstoffpreisen. Steigende Preise können also selbst der Auslöser dafür sein, dass Preise am Ende wieder sinken. Dieser Preismechanismus zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage ist eine ganz wichtige Funktion von Märkten.
Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Steigende Preise könnten der Auslöser dafür sein, dass die Preise am Ende wieder sinken. Macht absolut Sinn, aber klar, finde ich schon spannend, diesen Zusammenhang hier so rauszuarbeiten. Karl, wir können noch viele, viele andere Gründe nennen, die für Schwierigkeiten sorgen könnten. Ich will dir ein paar Beispiele nennen. Also Rücktritt von Bundesbankchef Weidmann. Ist das nicht auch ein Mosaikstein, der speziell in Deutschland das Vertrauen aushöhlen könnte? Ich meine, die EZB hat ja schon mit Weidmann keine Anstalten gemacht, die Geldpolitik zu straffen und ja auch die aktuelle Inflationsentwicklung lässt die EZB ziemlich kalt, so zumindest mein Empfinden, wenn ich das so sagen darf. Also kann es nicht sein, dass die EZB die Inflation zu weit laufen lässt, weil sie eben Zinserhöhungen vermeiden will, da diese ja, du hast es in anderen Podcasts schon mal angesprochen, vor allem vielen südeuropäischen Staaten schaden würden?
Na, Andreas, jetzt hast du aber eine ganz schöne Gedankenkette
aufgezogen. Hab mich ein wenig warm gelaufen. Ich habe es auch gemerkt, in der Tat, ja.
Also vielleicht zunächst einmal kurz zum Hintergrund, warum Zinserhöhungen überhaupt ein mögliches Mittel zur Inflationsbekämpfung sind. Auf der Unternehmensseite dämpfen sie kreditfinanzierte Investitionen, weil der Leitzins auch auf das Kreditzinsniveau abstrahlt. Und wenn Investitionen gedämpft werden, dann eben auch die preistreibende Nachfrage. Auf der Verbraucherseite bremsen höhere Zinsen oftmals den Konsum, weil sich das Zinssparen wieder mehr lohnt. Auch dort wird die Nachfrageseite also gezügelt. Was deinen Punkt mit der Zurückhaltung bei Zinserhöhungen angeht, natürlich lässt sich nicht abstreiten, dass die EZB schon auch die Finanzierbarkeit der Schulden der Mitgliedsländer im Blick hat. Würde sie ohne saubere Abwägungen vorschnell an der Zinsschraube drehen und das womöglich sogar deutlich, dann setzt das natürlich die Staaten der Eurozone unter Stress, vor allem die Hochverschuldeten. Das kann sich auch schnell auf die Stabilität des Euros und letztlich auch auf die Preisstabilität auswirken. Und das sind ja die ureigenen Mandate der EZB, hier Stabilität zu gewährleisten. Deswegen müssen auch Entscheidungen an der Zinsfront gut abgewogen werden. Wir haben bis hierhin ja auch schon viele Argumente besprochen, die dafür sprechen, dass wir es mit einem vorübergehenden Inflationsausreißer zu tun haben. Wenn dem so ist, dann handelt die EZB mit ihrer ruhigen Hand in der Geldpolitik auch richtig. Das macht sie aber nicht exklusiv, um die Südeuropäer bei Laune zu halten. Es geht um die Stabilität der gesamten Eurozone. Die Südländer sind im Übrigen nicht die einzigen, die von der Nullzinspolitik profitieren. Auch Deutschland würde nicht erfreut in die Hände klatschen, wenn es zur Zinserhöhung käme. Auch wir sind mit Blick auf die Refinanzierungskosten großer Profiteur. Und ganz nebenbei kauft die EZB aufgrund des Kapitalverteilungsschlüssels am meisten deutsche Anleihen am Markt auf.
Ich sehe schon, Karl, das ist ganz schön verzwickt und plakative Behauptungen greifen da wohl oft zu kurz. Aber es ging ja auch bei der Frage um den Fall Jens Weidmann, also um den Bundesbankchef. Wie ist da deine Meinung?
Das ist ein spezieller Fall, Andreas, der in den Medien ja auch ausführlich behandelt wurde. Weidmann war sicher immer ein Verfechter für Stabilität und eher für vorsichtige als zu forsche expansive Geldpolitik. Er hat immer besonders deutlich auf die Risiken hingewiesen. Klar ist aber auch, die wichtigen Entscheidungen der letzten Jahre zur Euro-Rettung 2012, den Anleiheankaufprogrammen der letzten Jahre, zuletzt auch den Corona-Krisenmaßnahmen, sind alle einstimmig gefallen. Also auch unter Zustimmung Weidmanns. Das unterstreicht aus meiner Sicht, dass auch für die Bundesbank und ihren Präsidenten die Maßnahmen der letzten Jahre zwar risikoreich waren und bleiben, aber durch die wirtschaftlichen Umstände eben durchaus auch gerechtfertigt. Die Bundesbank ist, denke ich, am Ende gar nicht so weit entfernt von der gemeinsamen Linie mit der EZB. Um auf deine Kernfrage zurückzukommen. Du wolltest ja wissen, ob das Vertrauen nicht doch schwinden kann. Natürlich kann es das grundsätzlich, weil es sicher auch eine Reihe von Leuten gibt, die die Rolle von Weidmann anders gesehen haben. Quasi als letzter Retter vor dem geldpolitischen Dammbruch der EZB. Aber Stand heute glaube ich nicht, dass es zu einem Vertrauensschwund kommt. Und daran ändert auch der Fall Weidmann nichts. Ich bleibe also dabei. In Summe ist das Vertrauen in die EZB da. Ganz sicher nicht bei allen, aber doch bei den allermeisten.
Dann lass uns das mal zusammenfassen, Karl. Du hast ja viele, viele Punkte genannt und ich höre deutlich raus, dass du nicht davon ausgehst, dass die hohen Inflationsraten allzu lang andauern werden. Bring es vielleicht doch nochmal auf den Punkt. Was macht dich da so optimistisch?
Andreas, es sind im Wesentlichen 5 Punkte. Die Nachholeffekte auf der Nachfrageseite und die Basiseffekte laufen aus. Lieferketten und Rohstoffpreise werden sich wieder normalisieren. Fehlender nachhaltiger Lohndruck. Nach wie vor intaktes Vertrauen in die EZB. Und fünftens sehe ich alles in allem in Europa, auch wenn die Corona-Effekte vorbei sind, keine so große Wachstumsdynamik die Inflation entstehen lässt. Vielleicht müssen wir uns in einem Jahr eher über Wachstumsimpulse hier im Podcast unterhalten als über Inflation, Andreas, wer weiß.
Ja, würde ich gerne. Auch über Wachstum reden macht sicherlich viel, viel mehr Spaß als über Sorgen. Aber immerhin, Karl, man glaubt es kaum, aber auch du könntest ja falsch liegen, behaupte ich jetzt einfach mal ganz keck. Und wir könnten eben doch in eine längere Phase hoher Preise reinlaufen. Was macht man dann mit seinem Vermögen? Anleihen kann ich dann ja wohl vergessen und Aktien schadet eine Inflation zumindest ab einem gewissen Punkt sicherlich auch, oder?
Also zugegeben, Anleihen werden anfälliger, weil eine dauerhaft höhere Inflation meist mit höheren Zinsen einhergeht und dementsprechend mit Kursverlusten bei Anleihebeständen. Aber Andreas, du darfst nicht vergessen, bei höheren Zinsen werden neue Anleihen attraktiver. Anleihen solltest du also keineswegs vergessen. Und im Übrigen werden Anleihen in einem vernünftig strukturierten Depot immer gebraucht, nämlich zum Ausgleich von Aktienmarktschwankungen. Und was Aktien angeht, sie sind sicherlich grundsätzlich etwas resistenter gegen Preisaufschwünge. Höhere Preise ziehen im Normalfall steigende Einnahmen und Gewinne der Unternehmen nach sich. Davon profitieren ja Aktiengesellschaften. Auch wenn das nicht für Firmen aus allen Branchen gleichermaßen zutrifft. Sicherlich hat das Ganze auch Grenzen. Unternehmen können ja nicht grenzenlos steigende Preise an den Endverbraucher weitergeben. Wenn die Inflation über längere Zeit hinweg deutlich anzieht, dann steigen die Marktzinsen. Und das ist wiederum schlecht für die Unternehmen, weil es die Finanzierungen verteuert. Dennoch führt auch in Zeiten höherer Inflation kein Weg an einem sauber aufgestellten globalen Marktportfolio aus Aktien und Anleihen vorbei. Weil die langfristige Historie zeigt, dass man damit auch schwierige Zeiten gut überstehen konnte. Das schließt auch Phasen mit hoher Inflation ein. Und weil es eine Illusion ist zu glauben, man könnte als Anleger Zeiten höherer Inflation und ihre Wirkungen an den Börsen vorausahnen, um dann mit einem vermeintlich gut getimten Aus- und Wiedereinstieg besser dazustehen, als wenn man die gewählte Anlagestrategie diszipliniert durchgehalten hätte. Wer seine Vermögensstruktur auf vermeintlich treffsichere Inflationsprognosen abstellt, lässt damit auf lange Sicht wertvolle Rendite liegen.
Karl, wir müssen schon wieder zum Schluss kommen in diesem schönen und vor allem spannenden Podcast. Du hast uns ja anfangs verraten, dass dich der Gaspreis geschockt hat mit Blick auf die Inflation. Gibt's vielleicht auch was, was dich freut mit Blick auf Inflation?
Na, freuen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du weißt, dass ich Aktien liebe, also unternehmerische Beteiligungen. Und wenn zusammen die Aktien weiter steigen, ich glaube, da hätten wir alle nichts dagegen, oder?
Da hast du absolut recht, zumal du uns ja seit Monaten und eigentlich ja seit Jahren auch predigst, ETFs in verschiedenen Konstellationen. Dazu gehören natürlich auch Aktien-ETFs. Und ja, im Herbst des Jahres 2021 ist ja alles auch wirklich gut nach oben gegangen. Insofern, ja, da macht Inflation vielleicht, hast du recht, ein Stück weit Spaß. Danke, Karl-Matthäus Schmidt, für diesen Podcast, der das Thema Inflation noch ein Stück weit tiefer beleuchtet hat mit Blick auf die Lohnpreisspirale. Hochspannend, Klunkerrunde bleibt bei mir hängen. Also so lernt man ja wirklich immer wieder noch dazu. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei waren, meine Damen, meine Herren, bei diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint. Ein Podcast, den Sie selbstverständlich abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Stellen Sie uns Fragen unter podcast@quirinprivatbank.de. Und mehr Infos dann auch, wie gewohnt, unter www.quirinprivatbank.de. All das zusammengenommen macht dann sicherlich einen guten Informationsmix für Sie aus. Danke fürs Lauschen und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet. Das innovative Anlagekonzept Marktmeinung Wissen beruht auf bewährten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung und investiert frei von Prognosen in den weltweiten Kapitalmarkt. Die Bank unterstützt interessierte Anleger bei der Altersvorsorge und dem langfristigen Vermögensaufbau. Mehr Informationen erhalten Sie unter quirinprivatbank.de.